Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, Pfingsten, das war vor 2 Wochen und wir haben hier gehört, wie Ruach, der Geist Gottes oder die Geistin Gottes, sich bewegt und Apostelgeschichte 2, also dieses Buch in der Bibel der Apostelgeschichte, da geht es eigentlich um dieses Pfingsten, damit startet es und dann, was das für Auswirkungen hat. Und wir verfolgen sozusagen ein bisschen diese Apostelgeschichte. Der Geist Gottes gießt sich aus und dann, was passiert? Der Fokus heute geht auf einige Zeit danach, nach Pfingsten, und speziell jetzt auf eine Person, was die Ruach Gottes in diesem Menschen bewegt. Wie sie ihn bewegt, was sie aus ihm macht und was das bedeutet für den Rest. Die Früchte, die sozusagen dieser Geist in einem Menschen wachsen lässt. Dieser Mann heißt Barnabas. Er heißt eigentlich Josef, also was weiß ich, wie Wolfgang, Max, Paul oder Dieter. Und sehr schnell hat er einen Namen bekommen. Und das ist ja so bei Spitznamen, das wissen wir alle, das war damals auch nicht anders. Irgendwas Charakteristisches, das wir mit den Menschen verbinden, das ergibt den Namen. Und so war das bei Barnabas auch. Er war jemand unter diesem wilden Haufen von Christinnen und Christen, die sich da gerade nach Pfingsten gefunden hatten, in dieser ersten Gemeinde. Das muss man sich ja vorstellen. Die wollten eigentlich nur so ein Fest in Jerusalem feiern, also wie Kieler Woche, und dann wollten sie wieder nach Hause. Und dann wurden sie überrascht von Gottes Gabe. Der Geist Gottes erfüllte sie und die haben gedacht, nee, jetzt können wir nicht nach Hause. Jetzt müssen wir da bleiben. Das müssen wir mit hier erleben. Das ist ja unglaublich, was in unseren Herzen passiert, was wir verstehen. Und die sind nicht nach Hause gegangen nach der Kieler Woche, sondern da geblieben und weiter da geblieben. Und das gab irgendwann ein Problem. Die Finanzen. Die wollten essen, die wollten trinken. Und dann der Predigttext, den Samira eben vorgelesen hat, dann gab das Leute, die gesagt haben, das wirkt Gott hier. Und ich will das unterstützen, ich will, dass das weitergeht. Und sie hatten, einige von ihnen hatten Äcker und Häusern. Das ist tatsächlich im Urtext auch Plural. Also es gab ein paar Reiche unter ihnen, die von Gott auch bewegt waren und angesprochen waren. Und sie gaben etwas ab, sie teilten. Also sie haben nicht, wenn sie 5 Häuser hatten, haben sie nicht 5 Häuser verkauft, aber vielleicht 1 davon, um Gottes Gemeinde zu stärken und zu stützen. Und so auch einer von ihnen, Barnabas. Ich kann mir vorstellen, warum die Apostel, die die Verantwortung für diesen ganzen Laden dort getragen haben, ihn Barnabas nannten, Sohn des Trostes. Jetzt ist dieses Wort, was Trost hier bedeutet, das ist so ganz schwer für uns zu übersetzen. Das heißt, also Paraklet, das ist eigentlich der Name für den Heiligen Geist. Und das bedeutet Ermutiger, Ermahner und Tröster. Alles gleichzeitig. Und man kann nur verlieren, wenn man einen Begriff davon rausnimmt. Also mir in meiner Person ist das eher so, ja, Ermutigung, das ist gut. Und wenn ich das so sagen würde, gibt es immer in Gruppen Leute, die sagen, ja, ja, aber auch das Ermahnen ist ja nicht ganz unwichtig. Ja, natürlich, klar. Und andere würden sagen, das Ermahnen, das ist ein Geist der Ermahnung, der uns zurechtbringt. Aber es ist auch ein Geist der Ermutigung. Wir können es nicht auseinander diffundieren. Das Hebräische, das Griechische macht es auch, oder das Griechische macht es auch nicht. Denn es gehört zusammen. Aber Ermahnen ist nicht ein Strafen, ist nicht ein ha, Fehler entdeckt und jetzt abgewertet, sondern Ermahnen ist immer so gemeint, lösungsorientiert, dass es nach vorne weitergehen kann, dass der Weg weitergeht und darauf ein bisschen Korrektur. Und das gehört zusammen und das hat Barnabas getan und das haben die Apostel so erlebt. Sie mussten die Verantwortung tragen, aber sie wussten, in dieser Riesengruppe gibt es Leute, die uns wirklich massiv unterstützen. Und einer davon war dieser Barnabas. Ihr braucht Finanzen, hier. Ihr braucht mal einen Ort, wo ihr eure Sorgen sagen könnt, hier. Und sehr schnell muss er diesen Namen bekommen haben, wahrscheinlich zu Recht, und wichtig gewesen sein, obwohl er sonst wenig erwähnt wird. Aber damit das Ganze funktioniert, damit Gemeinde funktioniert, wenn es keine ermutigenden Menschen geben würde in einer Gemeinde, ich glaube, sie wäre sehr schnell sehr klein und keiner hätte Lust, in so einer Gemeinde zu sein. Wir wollen ein bisschen verfolgen, was Barnabas, wie er so erwähnt wird, wie er gesehen wird. Hier ist eine Frucht des Geistes in ihm, das ist Großzügigkeit. Er teilt von dem, was er von Gott bekommen hat. Und damit macht er deutlich, dafür, wo ich es gebe, das ist wertvoll, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das erlebt die erste junge Gemeinde und sie erlebt, offensichtlich ist das ein wirkliches, wichtiges Wirken Gottes. Barnabas mit seiner Gabe gibt da nochmal eine Unterstreichung dessen. Ich kann mir vorstellen, die Sorgen der Verantwortlichen waren groß. Und Barnabas sieht, was es braucht. Und er geht genau dorthin, wo es nötig ist. Es geht ja nicht nur mit Geld so, dieses Großzügigsein. Es geht ja auch noch auf weitere Art und Weise. Großzügig sein, teilhaben lassen, das ist, glaube ich, das, was Barnabas konnte. Er hat teilhaben lassen an dem, was er an Schätzen hatte. Finanzieller Art, aber dann auch darüber hinaus. Er hat teilhaben lassen an seinem Leben. Er hat davon erzählt, was seine Pleiten, Pech und Pannen waren und was daraus für ihn für Erkenntnisse geflossen sind. Das, jetzt ist ein bisschen mit mir durchgegangen, das steht so jetzt nicht in der Bibel. Das wollte ich nur sagen, ich glaube, das ist ein Weg, wie wir heute es selber tun können. Bist du bereit, an deinem Leben teilhaben zu lassen, andere? Die Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du vielleicht auch durch bittere Zeiten gegangen bist, und das dann weiterzugeben an andere? Das ist ja nicht nur für dich, sondern du darfst das weitergeben. Es gibt Leute, die nerven damit natürlich total, die überziehen es vollkommen. Das ist nicht gerade hilfreich, also ständig von den Erfahrungen zu hören, ohne dass man je danach gefragt hat. Aber ich bin mir sicher, auch du hast einen Schatz an Erfahrungen, an Lektionen, die du gelernt hast. Und wenn du merkst, Leute sind dafür offen, halt es nicht zurück. Gib es weiter. Gerade vielleicht die Älteren jetzt hier unter uns. Junge Leute, wir brauchen das. Aus den Fehlern der anderen, was daraus gelernt worden ist. Die Einsichten, die gewachsen sind. Großzügig. Jemand, der damit großzügig ist, ermutigt andere. Barnabas hat also eine wichtige Rolle, aber er ist nicht der entscheidende Anführer da sozusagen in dieser jungen Gemeinde in Jerusalem. Und nun ist das so verrückt mit dem Heiligen Geist. Also statt jetzt so sich nur auf Jerusalem zu konzentrieren, dass da so Dinge passieren, die Gott wirkt, hat Gott Freude daran, die erlösende Botschaft auch über Jerusalem hinaus an Leuten wirken zu lassen. Und zum Beispiel an diesem Miesling Saulus. Da war einer sozusagen so ein Stasi-Typ, der hat immer geguckt, wo sind Christen und sie sind abgewichen, sie sind Abweichler. Dieser Saulus hat sie versucht, in die Falle zu locken und dann vor Gericht zu stellen, sogar bis zum Tod. Ein Verfolger der christlichen Gemeinde, das war Saulus. Und diesem Saulus begegnet Gott. Und das ist nicht in Jerusalem gewesen, sondern außerhalb von Jerusalem. Und Saulus kapiert, der Jesus, den ich hier verfolge, von dem ich denke, dass das ein großer Irrtum ist für die ganzen Leute, die ihm nachfolgen, der lebt tatsächlich. Der ist tatsächlich vom Tod auferstanden und das ist echt der Sohn Gottes. Ich habe mich geirrt. Und das verändert natürlich das Leben von diesem Saulus. Und er will nach einiger Zeit jetzt auch in diese Kerngemeinde, in diese große Gemeinde dort in Jerusalem. Und die sagen alle, wir sind doch nicht bekloppt. Wir holen uns doch nicht diesen Spitzel hier rein in unsere Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, da saßen Leute in den Reihen, die hatten ihren Vater verloren, weil der als Christ sich bekannt hatte und Saulus hatte ihn erwischt. ihre Schwester verloren, weil sie sich zu Jesus gestellt hatte und Saulus hatte sie irgendwie verknackt. Also, wir verstehen, dass die Jerusalemer Gemeinde nicht gerade begeistert war, dass dieser Saulus nun dort in ihre Gemeinde kommt. Und sie sind so ein bisschen hilflos und machen dicht. Mauern hoch, den wollen wir hier nicht. Aber Apostelgeschichte, das Buch dessen, wie Heiliger Geist wirkt, der Heilige Geist sucht sich einen Eingang. Er nimmt sich Barnabas und Barnabas geht auf Saulus zu. Er hört ihm zu und er fragt, was ist denn passiert? Er eröffnet ihm einen Raum. Er ist ein Raumeröffner, indem er erstmal zuhört. Indem er ihm erstmal sagt, hier kannst du erzählen, der Raum ist für dich da. Ich sitze jetzt hier nicht an meinem Smartphone, ich muss nicht noch 3 andere Mails nebenbei erledigen, ich warte nicht auf die nächste Fußballübertragung oder so, sondern Zeit für dich. Erzähl mal, was ist dir denn passiert? Was ist denn auf deiner Seele? Und ich glaube, es gibt wenig, was einen so ermutigt, wenn Menschen mir diesen Raum geben, dass ich weiß, jetzt bin ich wichtig. Jetzt darf ich sein, jetzt darf ich erzählen und das, was mich bewegt, ist nicht unwichtig, sondern bekommt einen Raum. Das ist etwas so Kostbares und Barnabas gewährt das dem Paulus. Und dann versteht er, das ist hier keine Show, sondern das ist echt. Der Heilige Geist hat wirklich aus Saulus einen Paulus gemacht. Und dann ist er mutig und eröffnet den Raum für diesen Paulus auch in der Gemeinde. Und er sagt, Leute, ich habe mit ihm gesprochen, ganz ehrlich, der ist clean, der ist sauber, das ist echt. Und dann, etwas zögerlich, aber dann vertraut die Gemeinde, denn Barnabas hat sich ja für Paulus eingesetzt. Ohne Barnabas gäbe es keinen Paulus. Also, der wäre relativ unwichtig gewesen, glaube ich. Aber Barnabas hilft ihm, eröffnet ihm den Raum, den inneren Raum, aber auch einen äußeren Raum. Hier sind immer die Bibelstellen dazu angeschrieben. Ihr lieben Leute an den Geräten, ihr könnt ja immer auf Pause drücken und euch das einfach mal angucken und nachlesen. Dann seht ihr, wie sich das Ganze entwickelt, wie Barnabas so skizziert wird. Barnabas ist einer, der ist fähig zur Freude. Ich hatte es ja schon gesagt hier, also der Saulus und Paulus, das war ja schon für die, die das gerne unter Kontrolle hatten, den Heiligen Geist unter Kontrolle hatten, ein Riesenproblem. Aber das ging noch weiter. In Antiochia, so ein Ort ein bisschen weiter entfernt, werden Leute auch Christen. Es sind nicht mal Juden. Es sind Heiden und sie erkennen, dass Jesus sie befreit und von Schuld ihre Schuld vergibt. Und sie sind begeistert. Und sie sind so begeistert, dass sie es weitererzählen. Und es werden immer mehr. Es werden so viele dort in Antiochia, dass die seriöse Jerusalemer Urgemeinde das mitbekommt. Und die denken so, Moment. Okay, Petrus hatte schon mal so eine Vision, dass nicht nur Juden auch von Jesus hören sollen. Das war ja vielleicht noch so eine Ausnahme. Aber jetzt, in Antiochia, lauter Heidenchristen, das gibt's doch nicht. Und einige plustern sich auf und am Ende überlegen sie, wen schicken wir? Wen schicken wir, der da mal nach dem Rechten sieht? Barnabas wäre keine schlechte Idee. Der hat schon ein gutes Gefühl gehabt, ob der Saulus echt ist oder falsch. Und wenn Gott tatsächlich etwas tut dort, dann wird er dort nicht streng das Ganze niederbügeln. Und so war es dann auch. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 11, Barnabas kommt dahin, er guckt sich das an und er ist voller Freude. Er ist begeistert, er ist regelrecht aus dem Häuschen, was der Heilige Geist dort wirkt. Und er freut sich zutiefst. Und mich fordert das so ein bisschen heraus, wenn du dir etwas anderes, Christen irgendwo anders als in deinem engeren Umfeld ansiehst, wie leicht sind wir dann dabei zu beurteilen? Als wer kommen wir denn dahin? Oh ja, wir wissen, wie es richtig ist. Und wir wissen auch, was falsch ist. Und wir gucken uns das hier mal an. Barnabas geht dahin und er sieht, dass Jesus hier am Wirken ist. Und für ihn gibt es jetzt Freude. Und er ermutigt sie, heißt es dann, in diesem Glauben weiterzugehen. Er versucht, ihr Herz festzumachen, an diesem Jesus weiter festzuhalten. Und das ist etwas Großartiges. Kritik, wissen wir alle, das ist gut. Wir sehen das auch noch, dass er nicht leicht einzufangen ist und so. Aber manchmal sind wir so schnell in diesem Kritisieren. Im ganzen Schulsystem sind wir ja also auf Fehler. Wir haben ja das Gefühl, das Wichtigste in einer Schule sind die Fehler. Und das kann irgendwie nicht ganz angehen, finde ich. Und das kann auch nicht in Gemeinde sein. Und so ist Barnabas dort auch nicht hingekommen. Das Wichtigste sind nicht die Fehler, die dort machen, sondern dass Gott seinen Weg geht und dass sie jetzt Leute brauchen, die sie darin unterstützen. Und wenn wir mal irgendwie umziehen und in eine andere Gemeinde gehen, in einer anderen Stadt, dann wünsche ich mir, dass Leute, die aus dieser Gemeinde kommen, nicht in eine andere Gemeinde gehen und sagen, naja, mal gucken, wie ihr denn so seid hier. Und wenn ihr das noch so machen würdet und so machen würdet und noch so machen würdet, dann würde ich vielleicht auch die Ärmel mit hochkrempeln hier. Ich wünsche mir, dass wenn wir in eine andere Stadt kommen, dass wir sagen, wo gibt es Dinge, worüber wir uns freuen können? Wo ist Jesus am Werken? Wo könnte mein Beitrag sein? Es ist anders vielleicht als zu Hause, aber es ist der gleiche Jesus, es ist der gleiche Geist, der dort wirkt. Ich finde es toll, dass Barnabas hier nicht kommt und sagt, naja, ist ja ganz nett, was hier passiert, aber bloß nicht loben, die könnten ja stolz werden hier, die Leute in Antiochia. Wie viele Christinnen und Christen haben das so ein Stück weit in ihrem Hinterkopf? Oh, bloß nicht loben. Das, also so wie Samira hat da ja eine gute Unterscheidung hier am Anfang gebracht zwischen Lob und Ermutigung. Aber bloß nicht jemanden sagen, dass er irgendwas gut gemacht hat oder dass das schön war. Der könnte ja stolz werden. Das ist so ein echter Irrtum, der sich leider irgendwie in vielen Köpfen auch in der Gemeinde festgesetzt hat. Bloß nicht loben, jemand könnte zu stolz werden. Das entmutigt ja total. Das macht ja richtig die Kraft. Das ist ja wie so ein Stöpsel in der Badewanne, dass einem da die Kraft und der Mut auch weggeht. Ich fordere euch heraus, an diesem Satz mal eine Frage zu stellen, ob Jesus eigentlich so umgegangen ist mit den Menschen. Barnabas ermutigt, er findet Dinge gut. Aber er sieht auch, die brauchen noch weiter Hilfe auf dem Weg. Und das ist der nächste Punkt. Er merkt, was die hier noch brauchen in dieser frischen und total vibrierenden Gemeinde, das ist jemand, der gut erklären kann. Jemand, der gut theologische Zusammenhänge deutlich machen kann. Und Barnabas überlegt so, ach, wen gibt es denn da? Mich. Hat er vielleicht auch gedacht. Aber er weiß, dass das nicht so seine Spezialgabe ist, glaube ich. Und er hat jetzt hier die Größe, und deswegen habe ich das hier hingeschrieben, dass er demütig ist. Er weiß um diesen Paulus. Der kann das. Der kann echt super Dinge erklären. Der hat theologisch wirklich die Zusammenhänge drauf. Und er kann das auch noch so darstellen, dass zumindest einige das auch verstehen. Und er denkt, den brauchen wir hier. Und er macht sich auf den Weg. Sucht Paulus auf und sagt, Paulus, hier gibt's was zu tun. In Antiochia, diese wilde christliche Gemeinde, die braucht jemanden wie dich. Paulus sagt, okay, ich komme mit. Und das ist der Beginn diverser Missionstätigkeiten, die beiden dann tun. Ich finde das echt stark, dass Barnabas eins und eins zusammenzählen kann. Wirken des Geistes ist manchmal richtig spektakulär. Dass Gott jemandem etwas sagt, du sollst etwas tun, was total außergewöhnlich ist. Und manchmal so einfach. Eins und eins zusammenzählen. Verändert die geistliche Welt zu einem Riesenanteil. Weil Barnabas in der Lage ist, zu sehen, das braucht diese Gemeinde, wen gibt es, der das kann, und das jetzt zusammenbringt. Das ist ja in dem Sinne kein übernatürliches Vorgehen, was der Heilige Geist natürlich immer könnte, sondern es ist ein ganz natürliches Vorgehen, aber es hat übernatürliche Auswirkungen. Und Barnabas ist auch bereit, und das wird dann auch im Laufe der Zeit passieren, wir sehen das, je länger die Apostelgeschichte geht, anfangs ist das immer noch so, Barnabas reist und Paulus ist mit. Und später in den weiteren Kapiteln ist es dann andersrum. Paulus ist mit, Barnabas begleitet ihn. Am Ego von Barnabas wird das echt ganz schön gefressen haben. Aber Barnabas sieht diese Ermutigung, der sieht, dass das Ganze vorankommt. Und das ist, glaube ich, sein eigener Trost, seine eigene Ermutigung, so demütig zu sein, weil Jesus dadurch groß wird. Und dann geht es weiter, Kapitel 15. Er ist ein eigenständiger Mensch. Zumindest, er ist natürlich menschenorientiert, Paulus ist eher sachorientiert. Und das bedeutet, dass sie nicht immer einer Meinung waren. Und hier, die Bibel ist ja so ein Buch, wo solche Sachen auch drinstehen. Also die ist nicht geschönt sozusagen, sondern hier steht, dass Paulus und Barnabas, die ja wirklich hammercoole Sachen dort eigentlich erlebt haben, die kommen jetzt miteinander in Streit. Es steht auch wirklich so Sinn drin, 15 Vers 37, sie geraten aneinander. Worüber? Da gibt es so einen Neffen von Barnabas, Johannes Markus, so ein junger Kerl. Und der sollte schon mal los mit Paulus und mit Barnabas. Und dem wurde das irgendwann zu viel. Und er hat irgendwann gesagt, Entschuldigung, ich kann nicht mehr mit auf dieser beschwerlichen Reise, warum auch immer, ich muss umdrehen. Und Paulus hat das Ding jetzt klar. Der hat ihn immer gelobt, so wie Samira das gesagt hat, aber jetzt ist er durchgefallen. Der gute Johannes Markus ist durchgefallen, der kriegt hier keinen Schulabschluss mehr, der darf nicht mehr in der Gemeinde irgendwie was machen. Ja, durchgefallen, der Gute. Einige Zeit später, sie wollen die nächste Reise starten und dann sagt Barnabas, übrigens Paulus, ich glaube, es wäre richtig gut, Johannes Markus mit auf diese Reise zu nehmen. Und Paulus, nee, der ist schon durchgefallen. Der hat Lob gekriegt und dann habe ich ihn fallen lassen. Das müssen wir hier mal sachorientiert betrachten. Und der hat hier nichts mehr zu suchen. Keine Chance. Und Barnabas ist menschenorientiert. Barnabas sieht mehr als Paulus. Paulus sieht auch mehr in theologischen Dingen, als Barnabas kapiert. Barnabas hat da irgendwo eine Grenze. Paulus nicht. Aber in menschlichen Dingen kann Barnabas Dinge sehen als Ermutiger, die Paulus einfach als wahrscheinlich verrückt erscheinen. Und jetzt ist die Frage, wie das ausgeht. Ob das jetzt zu einer Harmonie kommt zwischen den beiden, zu einem Kompromiss? Nein. In dieser fantastischen Urgemeinde, wo alles so super war, gehen sie getrennte Wege. Vieles hat gut funktioniert, aber das funktioniert nicht. Sie kommen nicht zusammen. Und er gibt nicht klein bei. Auch diesem Wunderapostel Paulus gegenüber sagt er, nein, nein, nein. Ich fühle das. Ich fühle das, dass Johannes Markus, dem gebührt das. Der ist würdig dafür und dem gebührt der Respekt. Und geben wir ihm eine zweite Chance. Und er lässt sich davon auch von diesem Paulus nicht abbringen. Egal wie er argumentiert. Weil er das sieht. Und Paulus kann es nicht sehen. Und so gehen sie getrennte Wege. Ich glaube, sie reden nicht schlecht übereinander. Sie tun jetzt ihre Sachen. Und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf. Und wenn ihr mal Lust habt, zu Hause nachzulesen, 2. Timotheus 4, Vers 11. Paulus in einem Brief. Übrigens wäre es schön, wenn ihr noch Johannes Markus mal vorbeibringen würdet. Der würde mir jetzt hier sehr zu Diensten sein. Also ein, zwei Jahre später, Paulus, der das alles wusste, der wirklich alles wusste, wusste, dass dieser Johannes Markus nichts taugt. Ein, zwei Jahre später weiß er, dass er ihm sehr zu Diensten sein könnte. Das ist was passiert, das hat Paulus nicht sehen können. Und tatsächlich schätzt er ihn am Ende hoch. Barnabas hat das sehen können und hat ihm diese Chance gegeben und hat ihm diese Zeit zur Reife gegeben. Vielleicht hat er ihm ja auch Ermahnung gegeben. Hier sind wir nochmal bei dem Wort Ermahnung. Vielleicht hat Paulus gesagt, nö, der kapiert es nicht, das wird auch nichts. Aber vielleicht hat Barnabas in diesen Johannes Markus investiert. Er hat gesagt, ja, du musst nicht so schnell aufgeben und so weiter, das ist nicht so gut, aber pass auf hier. Und er hat in ihn investiert, hat Personalführung sozusagen mit diesem jungen Mann gemacht. Und das hat ihm geholfen. Er hat ihm Raum gegeben, dem Johannes Markus. Und das hat gut getan. Und witzigerweise, obwohl Paulus Raum bekommen hat eigentlich von Barnabas, er kann es nicht. Aber Barnabas kann das. Und Gott sei Dank hält er sich nicht zurück damit und sagt, okay, Paulus, du hast recht, den können wir vergessen. Nein. Sondern er weiß um das, was Gott ihm auch gegeben hat, und darin ist er auch ein bisschen beharrlich. Und das braucht der Paulus auch, dass er da jemanden hat an seiner Seite oder eben im Gegenüber, der auch noch mal mehr sieht. Samira hat ja schon in der Begrüßung sozusagen eine Challenge, also eine Herausforderung euch mitgegeben. Witzigerweise habe ich mir auch drei Challenges überlegt und die möchte ich uns als Gemeinde euch und dir noch mit auf den Weg geben. Überleg dir doch mal, welcher Person in deinem Leben es viel bedeuten würde, wenn du ihr in den nächsten Tagen bewusst zuhören würdest. Ich hake mal hier einen Raum eröffnen. Welche Person könnte das gut gebrauchen, dass du ihr diesen Raum des Zuhörens gibst, aktiv zuzuhören, ganz bei der Sache zu sein, nicht zu korrigieren, nicht zu sagen, das musst du anders machen und das kannst du so nicht sehen, sondern erstmal einfach zuhören und verstehen. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Begegnung zu planen? Für jemanden, der dein Ohr bräuchte. Erste Herausforderung. Für dich zur Freude, da möchte ich dich auch herausfordern. Gibt es in der nächsten Woche jeden Tag etwas an einem Menschen, wo du sagen möchtest, danke, dass du das so und so gemacht hast. Danke, dass du so und so bist. Also nicht loben, damit er das in Zukunft immer weitermacht und nur nicht aufhört damit, sondern zu sagen, ich sehe in dir etwas ganz Tolles. Das hat mir gut getan, was du dort gemacht hast. Und ich möchte dich ermutigen, mach das weiter. Das tut anderen gut. Versuch das doch mal nächste Woche, einmal am Tag, mindestens zu sehen, wo gibt es jemanden. Und nicht zu warten, bis einer 10-mal etwas Gutes gemacht hat. Und wenn das dann das 10. Mal ist, dann darfst du das mal tun, weil sonst könnte er stolz werden. Ich glaube nicht, dass die größte Gefahr ist, hier stolz zu werden für die meisten unter uns. Sondern die größte Gefahr ist, entmutigt zu sein. Das ist doch die Gefahr. Wen kannst du ermutigen in der nächsten Woche? In den Tagen der nächsten Woche und sagen, dass es wichtig ist, dass sie da sind, dass sie einen Unterschied machen und dass es gut tut, wie sie sind. Und als letztes, wo könntest du großzügig sein? Wie könnte das gehen mit den Schätzen, die du so angesammelt hast, mit den Einsichten, den Erkenntnissen, die du gewonnen hast? Amen.